Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HSV Insight Podcast. Und ihr wisst es, wenn ihr meine Stimme zuallererst hört, dann ist der Nils nicht da. Also begrüße ich euch an der Stelle und mir gegenüber sitzt heute Adrian. Adrian arbeitet aktuell ganz fleißig an der HSV Insight App, die dann irgendwann mal kommen soll, kommen darf. Erstmal hallo Adrian und kannst du da schon was sagen, wann es da in eine Richtung geht, dass diese App irgendwann das Licht der Welt erblickt?
Moin Max und moin auch an unsere Zuhörer. Danke erstmal, dass ich dabei sein darf bei dem Podcast. Das ist ja auch mein erstes Mal. Zur App kann ich noch gar nicht so viel sagen. Also wir arbeiten auf jeden Fall dran und das auch fast jeden Tag. Und wir werden auch immer mehr, die daran arbeiten. Aber grifffest habe ich da noch nichts, ehrlich gesagt.
Ja, okay, dann warten wir weiter gespannt darauf. Und ich freue mich auch, dich hier begrüßen zu können. Wie du gesagt hast, ist ja auch für dich dann die Premiere. Dann eben auch gleich die Anschlussfrage, wann war dann die Premiere für dich beim HSV? Wie bist du zum HSV gekommen? Und vor allen Dingen, kannst du dich im Gegensatz zum Nils, der heute krankheitsbedingt leider ausfällt, an dein erstes Spiel im Volkspark erinnern? Oder hattest du das wo ganz anders vielleicht auch?
Ja, also zum HSV gekommen bin ich, glaube wie die meisten wahrscheinlich, aus der Familie heraus. Mein Opa war schon HSV-Fan, mein Vater ist HSV-Fan und die Generation davor war bestimmt auch schon HSV-Fan. Und dementsprechend hat mich da mein Vater dann auch zum ersten HSV-Spiel mitgenommen. Das müsste gewesen sein 2007 im Volksparkstadion gegen Eintracht Frankfurt. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das Spiel 4-2 gewonnen. Und Trochowski hat ein Traumtor geschossen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Oh, ich glaube, zu dem Spiel habe ich auch eine kleine Geschichte. Es war eigentlich vorgesehen, dass mein Dad und ich auch bei dem Spiel sind, nur wir sind irgendwann auf der Autobahn liegen geblieben, kurz vor Hamburg. Glaube ich, war das. 2007, etliche Jahre her, sind da liegen geblieben, ADAC angerufen, das hat sehr, sehr lange gedauert, sodass wir das Spiel irgendwann im Radio verfolgen mussten und uns hinterher sehr geärgert haben, weil es ja doch sehr, sehr torreich auf jeden Fall war. Ja. Das habe ich auf jeden Fall nicht in meinen Büchern, aber schön, dass du es dann geschafft hast. Und ja, dann sprechen wir über den, ich glaube, es war der 26. Spieltag. Der HSV empfängt Wiesbaden, auch eine Mannschaft aus Hessen. Und du warst, wie ich, im Stadion, aber du warst du auch auf der Nord, oder?
Ich war auf der Nord, genau. Ich war 22C mit einem ehemaligen Arbeitskollegen.
Ja, sehr cool. Komm, ich würde einfach einmal direkt mit der Aufstellung starten. Und weitestgehend für dich irgendwie eine Überraschung in der Aufstellung? Also nach dem Spiel in Düsseldorf, das ja gar nicht so gut lief, habe ich mit mehr Änderungen gerechnet. Wie sieht es da bei dir aus?
Also die größte Änderung war ja auf jeden Fall die Rechtsverteidigerposition, ne?
Das stimmt. Und generell auch Levin Öztunali in der Startelf.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir das beim HSV in dieser Saison so schon mal hatten, abgesehen vom, ich glaube, ersten Spieltag gegen Schalke müsste er begonnen haben.
Ja, genau. Am ersten Spieltag gegen Schalke hat er auch gespielt und da fand ich ihn ehrlich gesagt auch recht passabel.
Ja, auch heute auf jeden Fall am Sonntag kein schlechtes Spiel gemacht. Eher unauffällig, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, also ich habe mich im Stadion noch mit dem Nils drüber unterhalten. Und der meinte, also der war zumindest am Sonntag nicht so angetan von Öztunalis Leistung. Aber ich fand, das war jetzt irgendwie ein Auftritt, dafür wirst du ihn nicht in die Geschichtsbücher schreiben. Dafür muss man ihn jetzt aber auch nicht haten. Der war halt solide. Trotzdem würde ich sagen, natürlich ist das irgendwie eine romantische Geschichte mit ihm. Aber im Sommer, glaube ich, stehen da die Zeichen so ein bisschen auf Abschied. Aber das ist nur so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Der HSV hat ihn ja schon mal ein bisschen zu früh abgegeben, meiner Meinung nach. Und der kam ja auch erst im Sommer. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob der HSV diesen Schritt gehen würde, es sei denn, der Spieler selbst möchte gehen. Aber das kann ich mir bei Öztunali eigentlich auch nicht vorstellen. Nein, der hat ja eine gewisse Verbundenheit zum HSV gerade jetzt.
Ja, ja, ich meine, gut, das habe ich damals bei der Verpflichtung auch schon gesagt, es ist natürlich irgendwie schwer, wenn du mit dem Stempel des Enkels von Uwe Seeler irgendwie beim HSV spielst, dann ist die Last des Trikots vermutlich doch irgendwie um einige Tonnen schwerer als das aller anderen. Ja. Ja. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn man ihm irgendwie noch sagt, so hier, das erste Jahr ist so Ankommen gewesen. Du hast jetzt irgendwie in der zweiten Saison ein bisschen mehr Zeit vielleicht, dich nochmal zu zeigen. Aber dann müsste er schon fast liefern, glaube ich. Und wie gesagt, für die zweite Liga ist er okay. Wenn man am Ende aufsteigen sollte, ja, halte ich ihn für ein bisschen zu wenig. Also zumindest von den Leistungen, die er bis jetzt gezeigt hat. Dass er ein guter Kicker in der ersten Liga auch sein kann, hat er ja auch schon bei Leverkusen und anderen Vereinen gezeigt.
Wie du schon gesagt hast, die Erwartungshaltung von ihm war ja auch groß. Der Transfer kam ja auch ein bisschen überraschend, also für mich zumindest. Ich wusste jetzt keine zwei Wochen oder eine Woche früher, dass er kommt. Das kam dann auf einmal, hat der HSV das irgendwie vermittelt über die Kanäle. Und dann war ich auch recht angetan über den Namen Öztunali, weil der hat ja gespielt in der ersten Bundesliga. Der war ja jetzt zuletzt, glaube ich, lass mich lügen, bei Union Berlin.
Ja, richtig.
Ne? Und hat da auch ein paar Traumtore geschossen in der ersten Bundesliga in seiner Zeit dort. Und da dachte ich, dass es schon eine Verbesserung sein könnte für den HSV. Und das dachte ich nach dem ersten Spiel gegen Schalke immer noch. Dass er dann aber ein bisschen abbaut, hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das stimmt. Zwischenzeitlich dann irgendwie auch komplett raus und gar keine Einsatzzeiten gesehen. Mal gucken, vielleicht jetzt unter Steffen Baumgart matcht das ein bisschen mehr. Und wie du schon sagst, was hältst du von dieser Rechtsverteidigerposition, die man da jetzt im Spiel gegen Wiesbaden gesehen hat?
Ja, das war ja ein bisschen aus der Not heraus, ne? Da hat man ja in der offiziellen Ausstellung im TV, glaube ich, gesehen, dass Jatta der Rechtsverteidiger sein soll. Und dann hieß es ja von Baumgart in der PK, dass es irgendwie eine Abwechslung gab dann noch mit Reis. Oder Reis so gesehen zwei Positionen spielen musste. Aber ich finde, die haben es beide ganz gut gemacht. Die rechte Seite war meiner Ansicht nach dicht.
Ja, ich fand das auch gut. Also ich glaube, beim Kicker stand erst drin, dass Öztunali Rechtsverteidiger spielen soll. Bei Sky, wie du schon sagst, wurde Jatta angezeigt. Reis war dann da auch immer mal hinten involviert. Ja, ja, auf jeden Fall so ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ich finde das ein bisschen schade, da ich heute auch noch mal gelesen habe, dass ja Mikkel Bronsi so ein bisschen außen vor ist und wohl jetzt auch sich so ein bisschen Gedanken macht Richtung Sommer. Warum man den vielleicht hat nicht spielen lassen. Aber gut, da ist natürlich dann am Ende der Trainer in der Entscheiderposition. Nichtsdestotrotz, also wenn du schon so viele Ausfälle hast aufgrund von Verletzungen und der Gelb-Rot-Sperre von Moritz Heyer, dazu einen angeschlagenen Miro Muheim, wäre das ja durchaus eine Option gewesen mit Mikkel Bronsi und Oliveira, die das ja schon in ein, zwei Spielen gespielt haben. Da mit denen auch in dieses Spiel zu gehen. Aber gut, ja. Er scheint noch nicht so der große Mikkel Bronsi-Fan zu sein.
Ja, obwohl Mikkel Bronsi jetzt auch noch keine schlechten Spiele gemacht hat. Mir fällt jetzt zumindest keins ein, wo er dann mal gespielt hat und dann schlecht war. Ne? Herausstechend könnte es natürlich sein, das DFB-Pokalspiel gegen Hertha, weil er mit Rehse ein bisschen Probleme hatte. Aber ne, wer hat keine Probleme mit Rehse?
Ja, das ist also... Ich glaube, das war auch das beste Spiel von Fabian Rehse in seiner Karriere.
Ja.
Da hätte, glaube ich, jeder Verteidiger der Welt irgendwie seine Probleme gehabt, außer du greifst einen aus dem allerhöchsten Regal. Deswegen, ich finde, an sich sehe ich das wie du. Zumindest in der Liga habe ich eigentlich von dem Jungen kein schlechtes Spiel gesehen. Ärgerlich vielleicht da am ehesten so die Verletzungsanfälligkeit. Aber lass uns dann gleich reinstarten, weil Miro Muheim hat dann ja wie aus dem Nichts das 1-0 gemacht. Der HSV zu dem Zeitpunkt fand ich schon überlegen. Man hat auch in den Zweikämpfen gesehen, dass der HSV da mit einer Aggressivität reingeht, die wir so schon länger nicht mehr gesehen haben. Und wie Muheim das macht, dass er aus der zweiten Reihe schießen kann, das wissen wir alle. Und ja, also manchmal hat er so seine Momente, wo er einfach ein Fuchs ist, die Lücke sieht und das Ding dann reinmacht.
Vor allen Dingen hat er auch immer ein Glück mit seinen Distanzschüssen. Das habe ich schon gegen Kaiserslautern in der Hinrunde gedacht. Da kam der Ball dann nochmal auf vorm Torwart und fliegt dann über den Torwart herüber ins Tor. Und dieses Mal war schon wieder so ein abgefälschter Ball, der dann im hohen Bogen ins rechte Eck einschlägt. Und der Torwart schaut nur hinterher. Von meinem Platz aus dachte ich zuerst, dass der Torwart denkt, dass der Ball vorbeigeht, weil er sich gar nicht bewegt hat. Der hat ja nur hinterher geguckt. Ja? Und dann war plötzlich der Ball drin. Also ja. Miro Muheim und seine Distanzschüsse, das ist allererste Sahne.
Das auf jeden Fall. Ich weiß, also ich meine, gut, wir haben jetzt halt Benisch auch als Schützen für die Standards und da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf, aber Muheim wäre auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, okay, dem würde ich einfach mal so einen Standard, egal ob Freistoß, Elfmeter oder sonstiges, würde ich dem einfach mal schießen lassen.
Ja, das denke ich aber auch. Obwohl man sagen muss, dass Benisch natürlich auch ein super Freistoßschütze ist, was man natürlich auch wieder sehen konnte, gut am Sonntag. Das war auf jeden Fall einstudiert, das haben wir noch gesehen. Und aber ansonsten hätte ich natürlich nichts gegen ein bisschen Experimentierfreundlichkeit und dass man mal Muheim einen Schuss setzen lässt.
Ja, oder ich würde ihn die Ecken schießen lassen oder so. Also weil
ja.
Das ist ja ein Problem, das wir auch noch nie so richtig in den Griff gekriegt haben in den letzten Jahren.
Genau, die Flanken.
Ja. Aber Benisch dann auch hier mit der Vorarbeit, mit dem Pass auf Muheim und der HSV geht dann völlig verdient in die Pause mit der Führung. Hätte vielleicht sogar ein, zwei Tore mehr schießen können. Ich habe das im Stadion gar nicht so krass wahrgenommen, sondern erst in den Highlights, wie oft wir eigentlich irgendwie das Ding an Pfosten geknallt haben. Deswegen 1-0, vielleicht in der ersten Halbzeit ein bisschen zu wenig. Aber gut, ich glaube, nach der Leistung in Düsseldorf waren wir überhaupt alle froh, wenn wir uns irgendwie da zu den drei Punkten mogeln. Ich weiß nicht, warst du in Düsseldorf mit dabei?
Ja, ich war in Düsseldorf. Okay. Ich würde fast schon sagen, leider auch.
Ja. Ach, es ist halt immer. Der HSV macht es einem halt nicht immer so einfach.
Nee, das stimmt leider.
Ja. Und dann, wie gesagt, Beginn zweite Halbzeit in der 51. Minute oder kurz vor der 51. Minute wird, ich glaube, Glatzel war es, der gefoult wird. Und Benisch tritt dann zum Freistoß an und macht das ganz abgezockt. Ich habe bei Freds, wie es jetzt ja mittlerweile heißt, ganz viele Vergleiche gelesen, dass der das so in Ronaldinho-Manier unter der Mauer durch. Und ja, ein starker Freistoß.
Das auf jeden Fall, ja. Also er hat im Interview gesagt, dass er das trainiert hat und sein Teamkollege aus der Nationalmannschaft so ein Tor in der Art auch schon mal geschossen hat und dass er das ansonsten auch nur von Ronaldinho kennt und dass er sich jetzt gerne dazu zählt.
Ja, also wer möchte nicht mit Ronaldinho in einen Atemzug genannt werden? Also
genau.
Ja, stark gemacht, richtig fuchsig auch und was mir bei Baumgart sehr gut gefällt, ist abgesehen davon, dass ich jetzt fand, so wir haben jetzt in diesem Spiel so das erste Mal wirklich richtige Ansätze von seiner Idee vom Fußball gesehen. Wir hätten uns ja hier und da auch nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Halbzeit belohnen können, ist erstmal das Wechselkontingent wird komplett genutzt und es wird auch frühzeitig gewechselt. Also Öztunali ging dann in der 60. Minute raus für Königsdörfer. Muheim wurde dann ersetzt durch Oliveira. Muheim hätte ja eigentlich gar nicht spielen sollen, wenn es die Personallage zugelassen hätte. Aber so kann sich Steffen Baumgart dafür auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, dass man ihm doch dann zumindest irgendwie eine Stunde hat spielen lassen.
Und er hat es gut gemacht, ja.
Ja, definitiv. Und ich finde auch, alle Spieler, die reingekommen sind, bis vielleicht Okugawa, aber der kam halt irgendwie zwei Minuten vorm Ende rein, der konnte sich jetzt nicht so zeigen. Aber gerade Poreba und Suhun sind für mich in nächster Zeit auch Startelf-Kandidaten. Also ich bin aktuell nicht ganz so angetan davon, was Reis so macht. Da finde ich Pferay und Benisch einfach deutlich stärker. Und Hoffen wir mal, dass Suhun fit bleibt, aber beispielsweise den würde ich gerne mal in der Startformation sehen, nach den Auftritten, die er so in den Kurzeinsätzen, die er jetzt unter Baumgart sammeln konnte, gezeigt hat einfach.
Ja, bei Reis bin ich auch deiner Meinung, der konnte jetzt nach seinen Verletzungen, ne, Plural, leider nicht mehr zurück auf das Niveau kommen, das er davor hatte. Das sehe ich genauso. Bei Suhun bin ich mir nicht ganz sicher. Da sehe ich auch immer so ein bisschen Leistungskurve schwankend, sage ich mal. Der bringt auch nicht wirklich immer 100% Leistung, wenn er eingewechselt wird, finde ich. Manchmal wird er auch eingewechselt, wenn es gerade schlecht für den HSV steht, also unter Walter damals noch. Mhm. Und dann habe ich leider auch keine große... Also man kann das sowieso nicht machen, indem man einen Spieler auswechselt und dafür Suhun einwechselt und dann erwarten, dass es irgendwie eine 380-Grad-Kehrtwende gibt, eine 360-Grad-Kehrtwende. Ja, deswegen würde ich gern weiter sehen, wie Suhun sich entwickelt, auch, also dass er mehr spielt. Aber ob ich ihn dann auch als festen Bestandteil der Mannschaft, also der Startformation sehe, weiß ich noch nicht.
Ja, da müsste er sich auf jeden Fall zeigen und da müsste er auch jeden Fall auch mehr als 5 Spiele am Stück machen können, weil das ist ja so ein bisschen sein Karrierebremser, dass er immer wieder durch schwere Verletzungen ausfällt. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich finde gar nicht, dass das so... Das bei weitem vermutlich nicht der beste Fußballer, den wir im Kader haben. Aber der scheint so ein Mentalitätsmonster zu sein. Ich meine, der hat jetzt 2 oder 3 Schienbeinbrüche auch gehabt, schwere Verletzungen, über 6 Monate dann raus, gefühlt 5 Spiele gespielt und dann wieder irgendwie mit schwerwiegenden Verletzungen raus. Und dann immer wieder so zurückzukommen und nach der Zeit so auch die. Also auf mich macht er den Eindruck, als wenn er dann nie weg gewesen wäre, wenn er dann wieder spielt. Das klappt halt auch irgendwie nur eine begrenzte Zahl in seiner Karriere. Also man sieht es ja irgendwie bei so einem Holger Badstuber oder so, der auch jahrelang das irgendwie mittragt, also bei dem das auch jahrelang funktioniert hat. Und dann hat es halt irgendwann nicht mehr funktioniert so.
Ja, genau. Also der hatte ja echt sehr, sehr viele Verletzungen und war dann auch lange raus. Das muss man ihm auch zugutehalten, dass er keine 100% bringen kann, wenn er erstens selten spielt und zweitens keine Praxis sammeln konnte, weil er ja ständig, also das hört sich jetzt auch ein bisschen negativ an, aber weil er oft verletzt war, ne? So ist es ja, leider.
Ja, ich guck mal, also wie gesagt, auch immer schwere Verletzungen, immer lange raus. Da interessiert mich jetzt doch mal, was er dann auch so hatte und immer noch erst 23, bringt dann doch irgendwie auch gute Technik mit, ist dann ja auch einfach ein Mentalitätsmonster. Und ich habe das Gefühl, dass, wie gesagt, dass der einfach dann immer auch nie weg war, so, sobald er wiederkommt. Aber das ist natürlich blöd. Ja, also ich sehe jetzt hier gerade die Verletzungshistorie von Ansi Suhun und ja, also Wadenbeinbruch, dann war da 180 Tage weg, Sehnenriss 55 Tage weg, nochmal ein Wadenbeinbruch, 116 Tage weg, 2-mal Coronavirus gehabt, Muskelfaserriss, da hat er 3 Spiele verpasst. Oberschenkelprobleme, hat er auch nochmal 3 Spiele verpasst. Kreuzbandriss, auch nochmal 20 Spiele verpasst. Das ist jetzt die Verletzungshistorie seit Juli 2020. Also, boah, das ist schon krass, gerade in so jungen Jahren und dann da immer wieder doch sehr stark zurückzukommen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Der Junge ist vom Pech verfolgt.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir hoffen einfach, dass er sich jetzt ein bisschen mehr zeigen kann, ein bisschen mehr spielen kann. Und ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob, wenn sich Finnland qualifiziert, ob die dann ein Spiel in Hamburg haben. Das wäre natürlich irgendwie ziemlich geil.
Ich meine, sowas gelesen zu haben.
Ist es.
Dass, wenn sie sich qualifizieren, sogar ein Spiel im Volksparkstadion haben, ja.
Das kann man ja
googeln.
Bei mal herausfinden, ja. Auf jeden Fall das 3-0 dann vom eingewechselten Königsdörfer in der 85. Minute. Wieder Vorarbeit von Benesch.
Zuckerpass.
Wahnsinn, ja. Also wie ein Gedicht. Aber auch Königsdörfer scheint so langsam wieder Gefallen am HSV zu finden. Jetzt doch unter Steffen Baumgart. Noch nicht der Spieler aus der letzten Saison, aber auf jeden Fall schon mal mit einer Leistungssteigerung im Vergleich zu der bisherigen Saison unter Tim Walter.
Das auf jeden Fall. Dass er Fußball spielen kann, hat er ja gezeigt in der letzten Saison. Ne? Das Tor gegen Hannover zum Beispiel, daran erinnere ich mich immer gerne. Ne? Da in der 90. Minute nach einem Einwurf für Hannover rennt er da über das ganze Spielfeld und macht das Ding dann am Ende noch rein. Nachdem er sich gegen, ich weiß nicht, drei Gegenspieler durchgesetzt hat auf dem Weg dahin. Das war einfach Weltklasse. Ja. Dass er an der Leistung diese Saison nicht festhalten konnte, das finde ich ein bisschen schade, aber umso schöner, dass er jetzt unter Baumgart anscheinend zu seiner alten Form wiederfindet.
Ja, also das in Hannover, das war natürlich ein traumhaftes Solo irgendwie über einen halben Platz. Ganz stark damals zum, ich glaube, 1-0-Sieg gegen 96. Und auch so, ja, also ich freue mich immer, wenn auch bei so einem Spieler, und Talent hat er ja, das ist ja unbestritten, wenn er da einfach seine Scorer-Punkte sammeln kann, wenn er seine Minuten kriegt und vielleicht auch so ein bisschen dann das Vertrauen zurückzahlen kann. Und du hast tatsächlich recht, ich habe jetzt hier parallel mal geguckt, und sollte sich Finnland qualifizieren, würden die in Hamburg gegen Tschechien spielen am 22.06. um 15 Uhr. Das wäre natürlich fürs Ruhen eine Geschichte, würde ich ihm gönnen. Aber da können wir noch mal gucken. Ich glaube, die spielen gegen die Griechen.
Die haben auf jeden Fall noch ein schwieriges Los jetzt bekommen in der Qualifikation, auf jeden Fall, ja.
Ja. Die spielen gegen Wales.
Ach, gegen Wales sogar.
Ja, gegen Wales und dann gegen den Sieger aus Polen gegen Estland.
Das auch noch. Und dann sind die erst qualifiziert.
Ja, zwei Spiele haben die noch. Also, wenn die zur EM wollen, haben die noch zwei Spiele. Und ja, ist auf jeden Fall ein schwerer Weg. Also beispielsweise Griechenland, die spielen gegen Kasachstan und dann gegen den Sieger aus Georgien gegen Luxemburg. Die haben da ein bisschen mehr Losglück gehabt auf jeden Fall.
Ja, wo man sich auf jeden Fall sicher sein kann, ist, dass wenn Schuhun spielen sollte, er alles geben wird, um dieses Ziel zu erreichen, dann im Volksparkstadion EM spielen zu dürfen.
Ja, also das ist riesig. Deswegen, also ich drücke den Finn da auf jeden Fall die Daumen. Vor allen Dingen, weil ich zu Wales irgendwie so gar keine Beziehung habe.
Oh. Geht mir genauso. Ja, man hatte ja damals immer nur Bale als einzige Beziehung sozusagen zu Wales, ne? Sonst war da ja eigentlich auch keiner. Aber man darf die nicht unterschätzen, denke ich. Die sind nicht schlecht.
Ja, die kommen übers Kollektiv. Ich weiß auch gar nicht, wer da so heutzutage spielt. Ich war 2016 in Frankreich 4 Wochen bei der Europameisterschaft. Hab da unter anderem das Halbfinale zwischen Portugal und Wales gesehen. Und ja, das war damals schon auch eine gute Truppe, so mit rund um Bale. Ich guck mal, ob die jetzt irgendwie einen Spieler haben, der noch... Ja, also die haben auf jeden Fall noch 2, 3 Spieler, aber jetzt kein mehr aus dem ganz hohen Regal.
Ja. Also möglich, sagst du, für Finnland?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also vermutlich so ein bisschen möglich in beide Richtungen. Da mal gucken... Die deutsche Nationalmannschaft hat natürlich das Glück, dass man nicht über den Quali-Weg gehen musste bei der Heim-Europameisterschaft. Das hätte ansonsten, so wie ja auch gerade das letzte Länderspieljahr gelaufen ist, doch auch schon vermutlich sehr schwer aussehen können.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich drücke Finnland auf jeden Fall die Daumen.
Ja, ach doch. Ich freue mich immer, wenn die, also unsere Spieler irgendwie ihre Länderspiele gewinnen, vielleicht da auch mal sich ein bisschen noch zeigen können. Mir ist immer wichtig in den Länderspielpausen, dass sich die Spieler nicht verletzen, gerade wenn das jetzt so, eigentlich sind es ja nur Playoffs und Testspiele, und wenn da jetzt natürlich irgendwie jemand dann mit einem Kreuzbandriss oder so wiederkommt, dann ist das so krass maximal unnötig. Ja, aber steckst nicht drin, kann halt im Training ja auch passieren.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist auch meine einzige Hoffnung eigentlich fast immer, dass die Spieler gesund bleiben, gerade so ein Benisch oder ja, wie du schon sagst, ein Schuhen, dass die wirklich diesmal fit bleiben, ne? Gerade ein Schuhen, der öfter mal, ja, wie gesagt, vom Pech verfolgt ist.
Hadži Kadunic, der mit Bosnien spielt, dass der auch fit bleibt, gerade jetzt, wo der sich so gut gemacht hat. Der HSV überlegt ja auch, den Spieler über die Saison hinaus zu halten, bei einem Aufstieg vielleicht auch Geld auf den Tisch zu packen. Da hätte man natürlich den Vorteil, dass der Club aus Russland, nicht so eine krasse Verhandlungsposition aufgrund des Ukraine-Konflikts, Kriegs, wie auch immer, hat, dass man vermutlich gar nicht so viel für den auf den Tisch legen müsste.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da die Russen vielleicht auch zu einem kleineren Angebot nicht Nein sagen können, würden, müssten.
Ja, und ansonsten, wie gesagt, leiht man ihn zum Nulltarif weiterhin aus, weil die FIFA-Regularien, die werden ja vermutlich verlängert, ich glaube jetzt nicht, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre, dass wir da in den nächsten 2 bis 3 Monaten irgendwie diesen Konflikt hinter uns lassen könnten, aber ich glaube, da spielt die ein oder andere Partei so, also Kriegspartei, halt nicht mit.
Ja, das denke ich auch.
Ja. Ja, wie ist dein Fazit zum Spiel gegen Wien Wiesbaden? Also ich fand das doch überraschend souverän nach dem Spiel gegen Düsseldorf und ja, so unaufgeregt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Wiesbaden hier heute mit irgendwas nach Hause fährt und fand, wir haben uns eigentlich echt clever angestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass sofort, dass das jetzt zwischen Mannschaft und Trainer direkt passt. Aber es war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich erhoffe mir jetzt eigentlich von der Länderspielpause so ein bisschen, dass man vielleicht den einen oder anderen Ablauf hinkriegt. Wobei Steffen Baumgart mir so ein bisschen die Hoffnung gleich am Sonntagnachmittag genommen hat, als er auf der Pressekonferenz sagte, der ist jetzt irgendwie seit x Jahren Trainer und in der Länderspielpause kommt man noch nie irgendwie was erreichen, weil die Hälfte der Mannschaft dann irgendwie bei der U-Nationalmannschaft ist oder bei ihren A-Nationalmannschaften. Also das funktioniert nicht so, wie man sich das als Fan dann vielleicht vorstellt.
Ja, also als ich zum Spiel hingefahren bin, zum Volksparkstadion, da hatte ich einerseits keine großen Hoffnungen, weil die Spiele gegen Osnabrück und Düsseldorf mich einfach zu sehr gebrochen haben. Gerade gegen Osnabrück, wo man dann hätte rankommen können an Kiel und Pauli, um dann in den direkten Duellen vielleicht sogar vorbeiziehen zu können. Ne? Da hatte man ja unter Baumgart auch die Hoffnung, dass das alles klappen könnte, weil das erste Spiel hatte man ja direkt gewonnen gegen Elversberg, auch wenn das natürlich keine Schießparade war. Ne? Das war ein erkämpftes 1-0. Und Elversberg hat auch nicht schlecht gespielt. Andererseits bin ich dann aber auch mit einem guten Gefühl zu dem Spiel gegen Wiesbaden gefahren, weil ich gedacht habe, das habt ihr beim letzten Podcast schon diskutiert, es kann eigentlich nicht schlechter werden. Allerdings dachte ich, Heimspiel, ausverkauftes Haus, es muss besser werden. Und ja, ich wurde dann Gott sei Dank auch nicht enttäuscht. Und ich glaube, so wie wir gespielt haben, so sieht auch Baumgarts Fußball aus. Druck, wie du schon sagst, ab Minute 1 auf den ballführenden Spieler, wenn wir nicht im Ballbesitz waren. Ne? Ballbesitz ist wichtig, genauso wie unter dem Spielsystem von Walter. Und dann endlich mal den Druck nach vorne gehabt, den wir die letzten beiden Spiele gegen Osnabrück und Düsseldorf so nicht hatten. Ne? Da gab es, weiß ich nicht, keinen einzigen Torschuss, glaube ich, gegen Düsseldorf. Ja. Berichtige mich, wenn ich falsch liege.
Leider liegst du genau richtig und ich habe seitdem auch mich nicht getraut nachzugucken, wann das letzte Mal der Fall war, dass der HSV gar keinen Torschuss innerhalb von einem Spiel abgibt.
Ja, peinlich. Ja. Aber gegen Wiesbaden war es ja das komplette Gegenteil. Ne? Wie du schon sagst, wir haben oft den Pfosten getroffen. Hat Hadži Kadunic mit einer super Möglichkeit. Der Torwart lenkt den Ball gerade noch so gegen die Latte. Also ne, da hatte Wiesbaden auch sehr viel Glück. Wobei wir natürlich auch nicht super viel Pech hatten. Damit, dass zum Beispiel der eine Ball, wo der Spieler schon alleine vor Raab stand, knapp rechts am Kasten vorbeigeht. Oder in der anderen Situation, als der Ball durchrutscht und er den dann über Raab lenken will und der Ball auf die Latte springt, dann war es im Nachhinein zwar abseits, aber laut der TV-Bilder sah es auch so aus, dass abseits eine Fehlentscheidung gewesen wäre, wenn der Ball im Tor gelandet wäre.
Ja, also generell bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich glaube, wenn wir das Spiel in 3 Wochen gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht das ein oder andere Tor mehr gesehen, wenn da einfach ein paar Abläufe besser gestimmt hätten oder da einfach noch mehr vom Baumgart-Fußball greifen würde. Alles in allem unterschreibe ich die 3 Punkte so sofort. Und es hat sich jetzt in der Tabelle nichts geändert. Wir sind weiterhin Dritter. Pauli und Kiel siegen aktuell, doch leider recht zuverlässig. Für mich so ein sehr Punkt im Aufstiegsrennen, dass wir halt gegen beide noch zu Hause spielen, was natürlich einem aber auch so ein bisschen auf die Füße fallen kann. Also du hast es irgendwie mehr oder weniger noch in der eigenen Hand. Ich glaube, wenn wir zumindest das Spiel gegen Kiel gewinnen, dann steigen wir als Zweiter auf. Wenn wir nicht gewinnen, dann wird der direkte Aufstieg vermutlich sehr schwer. Und je nachdem, wie die anderen spielen, könnte dann auch Platz 3 nochmal in Bedrängnis kommen, weil ich habe jetzt zumindest das Gefühl von Düsseldorf, die scheinen ja jetzt doch irgendwie so ein bisschen Bock auf einen Aufstieg zu haben.
Ja, gerade dieser Zolis, den die da ausgeliehen haben, der ist Weltklasse in meinen Augen. Das ist der beste Angreifer momentan in der 2. Bundesliga. Da kommt auch keiner von uns oder St. Pauli momentan ran. Ich glaube aber, Kiel ist 4 Punkte entfernt. Ich glaube, es würde auch nichts bringen, wenn wir sie schlagen im direkten Duell. Wir müssten hoffen, dass sie nochmal stolpern. St. Pauli ist durch und das Worst-Case-Szenario, das passieren könnte, ist, dass sie bei uns im Stadion aussteigen. Ich glaube, es ist am 3.5. das Spiel. Also das ist echt ein Szenario, das kann und will ich mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja. 5 Punkte sind es zwischen Kiel und dem HSV. Ich hoffe ja so ein bisschen. Hansa Rostock hat sich in den letzten Spielen ein bisschen gefangen, hat 1-0 in Braunschweig und 1-0 gegen Greuther Fürth zu Hause gewonnen. Die spielen jetzt nach der Länderspielpause in Kiel. Und klar, Rostock, die sind jetzt diese Saison alles andere als für ihren starken Auftritte bekannt, aber die scheinen sich jetzt unter Stilin Begovic so ein bisschen gefangen zu haben und ich erwarte da gar keinen Sieg von der Kogge, aber wenn die Kiel zumindest irgendwie ein Unentschieden erkämpfen können, weil die sich einfach mit allem, was sie haben, hinten reinstellen oder doch irgendwie glücklich vielleicht ein 1-1 spielen oder so, würde ich das nehmen, ja.
Ja, ich auch. Also Hansa Rostock ist auch so ein Verein, den beobachte ich auch ein bisschen kritisch, aber die Siege gegen Kiel und St. Pauli gönne ich denen selbstverständlich.
Ja. Ja, alles, also schlussendlich alles, was dem HSV irgendwie gut tut. Ich glaube, ich guck mal ganz kurz, dass wir von den Mannschaften, die oben drin sind, auf jeden Fall das schwerste
Restprogramm haben, ja.
Ja. Ich sehe das auch so ein bisschen wie Baumgart. Ich glaube, Pauli ist weg. Also das sind jetzt 10 Punkte. Das wird schwierig. Ich schiel ganz stark auf Platz 2. Kiel muss noch, also Kiel spielt noch zu Hause gegen Rostock. Dann spielen die in Nürnberg. Zu Hause gegen Osnabrück. Dann kommen die in den Volkspark. Spielen gegen Kaiserslautern. Die spielen dann auch nochmal, ich glaube am vorletzten Spieltag spielen sie erst gegen Wiesbaden und am vorletzten Spieltag spielen sie abends um 20:30 zu Hause gegen Düsseldorf. Im Idealfall würde es ja reichen, wenn Kiel gegen den HSV und gegen Düsseldorf die beiden Spiele verliert, der HSV einfach alles gewinnt und am Ende steigen wir zusammen halt mit St. Pauli auf. Es könnte so einfach sein, aber ja, Theorie und Praxis, die gehen ja doch manchmal leider auseinander.
Ja, da ist wieder das Gute daran, dass Düsseldorf und also dass Düsseldorf im Aufstiegsrennen noch mitmischen kann und Lautern, Rostock und Co. Im Abstiegskampf kämpfen müssen und ja, dass Kiel die alle noch bekommt als Gegner. Ne?
Ja, also Kiel hat fast nur noch Mannschaften, die um den Abstieg kämpfen, also Wiesbaden, wie gesagt, Rostock, Kaiserslautern, Osnabrück, so, die sind alle unten drin. Ich denke mal, Osnabrück, die sind eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Also klar, 9 Punkte in 8 Spielen sind theoretisch aufzuholen. Aber die punkten ja irgendwie alle gerade unten drin. Also Rostock gewinnt, Braunschweig holt seine Punkte.
Ja, bei Osnabrück denke ich auch ein bisschen, dass Düsseldorf den jetzt am letzten Spieltag den Stecker gezogen hat. Das war ja eine Vorführung, wenn man das so sagen kann.
Ja. Ja.
Ja, abgefunden habe ich mich damit schon, dass St. Pauli wahrscheinlich vor uns als Erster aufsteigen wird. Was aber verkraftbar wäre, wenn wir das Derby dann gewinnen sollten. Ne? Ich hoffe, die Mannschaft gibt da nochmal alles, auch wenn die Möglichkeit bestehen sollte, dass der FC St. Pauli bei uns im Stadion aufsteigen könnte, müssen sie auf jeden Fall alles geben, weil das erwarten wir dann natürlich auch alle, weil das darf auf keinen Fall passieren, das darf auf gar keinen Fall passieren. Ne?
Ja, das wäre natürlich Worst Case. Also ultimativer Worst Case wäre, wenn Pauli im Volksparkstadion aufsteigt und der HSV am Ende nicht. Also ich glaube, viel schlimmer geht's nicht. Und dann, ja, also wenn Pauli da dann irgendwie die Meisterschaft feiert und der HSV geht mit hoch, dann ist das schon auch Kacke. Aber ich glaube, dann könnten sich viele HSV-Fans noch einfach mit dem Aufstieg anfreunden.
Ja, das denke ich aber auch, ne? Und auch wenn St. Pauli hochgehen sollte und das aber das Derby verliert, dann gibt es natürlich auch erstmal eine Saison lang kein Derby mehr und dann bleiben wir Derby-Sieger. Da kann man das auch irgendwie von der positiven Seite sehen.
Ja, mutig, würde ich so nicht unterschreiben, aber ich habe hier auch mit Nils schon öfter die Diskussion gehabt.
Ist auch nicht mein Wunschszenario, aber okay. So ein Derby-Sieg wäre trotzdem ganz geil. Ja. Und wenn wir das gewinnen sollten, dann ist der Aufstieg natürlich auch näher.
Ne? Ja, hast natürlich recht und gut gerettet. Aber ich würde lieber eine Saison lang kein Derby gewinnen und dafür aufsteigen, als die Saison beide Spiele oder einen Derby-Sieg zu holen und dann nicht aufzusteigen. So. Also ich hab da auf jeden Fall ganz klar meine Priorität. Wo wir auch zu den Zuhörerfragen kommen. Und ja, eine Frage hast du schon so ein bisschen beantwortet. Die kommt von Mike Hamburg offiziell. Und wird Pauli in unserem Stadion den Aufstieg feiern? Und wenn ja, wie geht man damit um?
Man schickt alle Besucher des Stadions eine Sekunde nach Abpfiff raus. Also wirklich, man schaltet das Licht aus und geht sofort. So wie ich glaube, so ist es doch in der türkischen Liga auch gewesen. In irgendeiner Liga habe ich gesehen, dass der Konkurrent, der Derby-Konkurrent im gegnerischen Stadion gewonnen hat und dann wurden sofort noch, ich glaube, direkt nach Abpfiff die Flutlichter ausgeschaltet und ja, alles war still. Außer ja, die Fans, die mitgereist waren.
Das könnte ich mir so in Serbien vorstellen, wenn Partizan gegen Roter Stern Belgrad spielt. Ich weiß nur aus der letzten Saison, der FC Barcelona ist bei Espanyol final Meister geworden und hat dann da auf dem Platz gefeiert. Und wie das dann halt so manchmal ist, haben dann einige Espanyol-Fans die Spieler in die Kabine gejagt und dann mal ganz kurz die Meisterfeier da unterbrochen.
Ja. Ja, wild. Warst du dabei? Du bist ja FC Barcelona Fan, oder?
Ja. Ja, nee, ich war leider nicht dabei. Ich habe ja manchmal auch so ärgerliche Termine, wo ich vor Ort sein muss. Und aber ich hatte es auf der Liste, leider zeitlich nicht geschafft. Ich hoffe aber dieses Jahr am letzten Spieltag in Sevilla dabei zu sein, auch wenn ich nicht glaube, dass sie dieses Jahr Meister werden. Dafür ist Real einfach jetzt, ich glaube, 8 Punkte voraus. Oh, klar hat man noch Klassiko, aber in Madrid, was auch immer nicht so einfach ist. Generell glaube ich, dass sich die Galaktischen das diese Saison nicht nehmen lassen. Ich schiel ja so ein bisschen.
Auf die Champions League?
Ja, also nach der Auslosung, man hat einen einfacheren Weg. Also man entgeht Bayern, man entgeht Real Madrid und man entgeht City bis zum Finale. Und spielt jetzt gegen PSG, die für mich halt stark davon abhängig sind, ob Kylian Mbappé Bock hat oder nicht. Und dann würde man im Halbfinale gegen den Sieger Atletico Madrid oder Barcelona, Atletico Madrid oder Dortmund spielen. Und das würde ich doch sehr machbar für den FC Barcelona halten. Vor allen Dingen, weil man jetzt am Sonntag 3-0 gegen Atletico in Madrid gewonnen hat. Und auf einmal stehst du im Finale.
Also ich gönne es auf jeden Fall erstmal dem BVB als deutscher Mannschaft und ein Teil meiner Familie ist auch BVB-Fan. Aber bevor ich das dem FC Bayern, Real Madrid oder City oder PSG gönne, gönne ich es natürlich auch dem FC Barcelona.
Liebe geht raus, Adrian. Freue ich mich natürlich zu hören. Aber ja, also wie gesagt, ist noch ein langer Weg und PSG, wie gesagt, die eigentlich für mich eine Trümmertruppe, aber die haben halt den Vorteil, dass sie so einen Kylian Mbappé haben. Und wenn der 20 Minuten Bock hat, reicht das für die meisten Mannschaften auf diesem Planeten dann doch irgendwie aus. Deswegen da mal gucken, was das wird. Ich habe auch schon überlegt, nach Paris zu fahren, zu dem Auswärtsspiel. Aber auch da bin ich unitechnisch verhindert. Das wird wohl leider nicht funktionieren. Aber dann vielleicht im Halbfinale. Mal gucken. Wenn sie in Dortmund spielen, bin ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich am Start.
Das ist nachvollziehbar.
Ja. Dann kommen wir hier zu weiteren Fragen. Nora wie 87 fragt, schaffen wir endlich den Aufstieg? Und ich würde sagen, mit Baumgart schaffen wir es. Also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber irgendwie zündet dieser Mann mich komplett an und ich sage, wir werden am Ende der Saison Zweiter.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann dieses Jahr auch, wenn wir Dritter werden könnten, über die Relegation reichen könnte, weil der Gegner, der dieses Jahr in der Relegation in den Startlöchern steht, der SFC Köln, ich sehe die als machbareres Los an, als letzte Saison den VfB Stuttgart hier zum Champions-League-Plätze mitspielen. Das habe ich mir aber auch schon damals gedacht, dass der VfB Stuttgart da nichts zu suchen hat und eher da oben mitspielen müsste mit dem Kader, den sie haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die wären jedenfalls eine solide Mittelfeldtruppe gewesen mit dem Kader, mit Blick Richtung europäisches Geschäft. Dass sie natürlich irgendwie so krass abgehen, habe ich nicht kommen sehen. Trotzdem war mir klar, okay, der VfB Stuttgart ist jetzt hier in der Relegation nicht, weil die Mannschaft so schlecht ist, sondern weil man einfach in einer Saison 4 Trainer hatte, wovon einer Bruno Labbadia hieß. Und das funktioniert halt mit den wenigsten Mannschaften über eine Saison bei 4 Trainern mit 4 unterschiedlichen Ideen Fußball spielen zu lassen, die den Kader dann auch irgendwie 4-mal durchwirbeln, weil jeder so ein bisschen natürlich auch auf andere Spieler setzt. Da gerät dann auch die beste Truppe auf dem Papier vermutlich irgendwie ins Wanken. Und ja, unter Sebastian Hoeneß lief das ja auch. Also wäre da vermutlich ein paar Wochen früher gekommen, ähnlich so wie Christian Tietz damals beim HSV, dann wäre man vermutlich gar nicht in dieser Region gewesen. Ja,
um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, ja, wir steigen auf. Ich bleibe einfach mal optimistisch.
Ja, sehr gut. Sind wir uns ja zumindest einig. Und dann gleich, also von der gleichen Person, andere Frage. Wer geht denn alles bei Nichtaufstieg?
Ja, also ich glaube, da müssen wir uns von Spielern wie Benisch verabschieden. Heuer Fernandes könnte ich mir vorstellen, dass er geht, wenn er weiterhin keine Spielzeit bekommt. Ne, da wird es auch wahrscheinlich viele interessierte Vereine geben, die ihn gerne verpflichten wollen. Und Robert Glatzel wird den Verein wahrscheinlich auch verlassen wollen.
Ja, ich gehe auch von dem Emanuel Ferrei aus. Ich denke mal, Okugawa und Poreba sowie Van der Bremt als Leihspieler, die sind dann sowieso weg. Also vielleicht hat man bei Van der Bremt noch eine Chance, den zu halten, wenn man aufsteigt. Bei Okugawa glaube ich, das matcht einfach bisher so wenig, dass ich da das nicht sehe, dass man den, also dass der HSV da auch nur eine Anfrage stellt, ob man den über den Sommer behalten kann. Poreba gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn er spielt, aber er spielt halt so wenig, dass ich halt auch glaube, da hat sich der HSV schon committed, dass das über den Sommer hinaus nichts wird. Wie du sagst, Heuer Fernandes könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann müsste man gucken, wie das vielleicht mit einem anderen Schneemet weitergeht, Mikkel Brossi, wobei ich auch glaube, Robert Glatzel würde dann gehen. Lulu wird Reis. Also da wird man vor einem Umbruch stehen. Jonas Bold wäre vermutlich auch nicht mehr zu halten.
Ja. Viele haben ja auch schon angedeutet in der letzten Saison, dass der Nicht-Aufstieg, naja, zumindest ein bisschen an den Nerven zerrt. Deswegen denke ich, dass das wahrscheinlich es nicht so leicht werden wird, wie jetzt in der letzten Transferphase, in der letzten Sommertransferphase, dass man solche Spieler wie Glatze, Reis und Co. nochmal verlängern oder halten kann.
Ja, das glaube ich auch. Also ich war generell schon sehr überrascht, dass Robert Glatzel, ich glaube, der hat ja schon seit 2 Jahren seine Ausstiegsklausel, die davon einfach nicht Gebrauch macht. Ich glaube, das funktioniert halt auch nicht auf ewig. Wobei vielleicht mit einem Steffen Baumgart ist halt fraglich, was dann mit dem passiert, wenn Jonas Bold dann weg ist, wenn man mit ihm vielleicht nicht aufgestiegen ist. Schwierig. Also ich möchte mir das eigentlich nicht ausmalen, wie der Verein vielleicht einem um die Ohren fliegt, wenn man es eben tatsächlich dann nicht schafft. Und ja, also die nächste Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Abgabe von Lulu Reis bei der aktuellen Mittelfeldbesetzung und seiner aktuellen Form im Sommer schlimm? Also zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich nicht. Reis wirkt für mich immer noch so, als hätte er nach seiner Verletzung einfach noch damit zu tun, wieder an die Mannschaft ranzukommen. Alles in allem ist Reis natürlich mit auf dem Papier einer der besten Spieler, die wir haben. Und wenn er wirklich bei 90% ist, dann ist das der beste Spieler in der zweiten Liga und vermutlich auch einer der Top 25, Top 50 Spieler in der ersten Liga?
Ja, in seiner derzeitigen Form vielleicht nicht, aber wenn du, wie du schon sagst, wenn er da irgendwie seine Leistung wieder erreicht, ne, mit ein bisschen mehr Spielpraxis jetzt nach seinen ganzen Verletzungen, dann könnte er da hinkommen, auf jeden Fall.
Ja. Hat er eine hohe Decke? Also ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt wäre jetzt der Verlust nicht so schlimm, dann hast du vielleicht so einen Ferrei, den du weiter aufbauen kannst, oder einen Ansi Suhun, wenn er fit bleibt, der dann da vielleicht auch die Lücke schließen kann. Aber wir haben uns ja die Verletzten-Historie von Ansi mal angeguckt und der Junge fällt ja eigentlich einmal im Jahr mit einer schweren Verletzung aus.
Ja, wir können einfach nur hoffen, dass es jetzt mal gut bleibt bei ihm. Nicht nur für den HSV, sondern auch mal für den Jungen, weil das wünsche ich wirklich gar keinem. Ne? Nicht mal irgendeinem St. Pauli-Spieler.
Ja, glaubst du denn, dass wir Van der Bremt über die Saison hinaus halten können?
Also, ich denke ganz ehrlich, dass wenn wir nicht aufsteigen, er weg ist.
Ja, ja, aber bei Aufstieg glaubst du, dass...
Da bin ich fast schon überzeugt davon, dass wir ihn halten können und auch werden, weil ich glaube, er ist gerne in Hamburg und er genießt auch Wertschätzung vom Trainer. Also ich glaube schon, dass wir ihn halten können, wenn wir aufsteigen sollten. Und das ist auch gut so.
Ja, und er hat natürlich, also von Hamburg bist du auch schnell in Belgien. Deswegen vielleicht ist das auch so ein Vorteil. Also ich kann mich noch daran erinnern, du dann sicherlich auch so in den 05er Jahren, in den Anfang der 10er Jahre, da hatten wir halt auch viele Niederländer. Van der Vaart, Nigel de Jong, Joris Matthijssen, Ruud van Nistelrooy, Ola Jon, ich weiß nicht, ob dir der noch was sagt.
Nee, der letzte sagt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass Van der Bremt sich da gerne einreihen würde in diese Liste von Niederländern, die beim HSV waren.
Ja, also ich glaube auch, dass dem das ganz gut tun würde. Ja, Ola Jon hieß er, oder ich glaube, so wurde er ausgesprochen. Der war auch beim HSV nix. Also ich guck mal, ich glaube, der hat eine Handvoll Spiele gemacht. Der wurde ausgeliehen von Benfica Lissabon für ein halbes Jahr, 2014. Und also der hat wirklich wenig gespielt. Ich glaube, der hat auch kein Tor geschossen oder so.
Warte mal, das beruhigt mich.
Neugierig. Ja, also es liegt zumindest nicht an dir, dass du den nicht mehr im Kopf hast. Aber das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, die ich mit dem Nils hier im Podcast nochmal machen muss, dass ich dem einfach so Spieler um die Ohren knall und der mir sagt, wann die für den HSV gespielt haben. Hat 8 Spiele für den HSV gemacht. Und dabei kein Tor geschossen, keine Vorlage, keine rote Karte, keine gelbe Karte.
Ja, also 2005 war ich 10 Jahre alt, da hatte ich solche Spieler eigentlich auch nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
2014 war der.
Ach so, 14.
Kam der in der Rückrunde. Ja,
okay.
Aber wie gesagt, das ist vielleicht mal eine Sache, die ich mit dem Nils mal machen muss, dass ich dem einfach HSV-Spieler um die Ohren knall und der mir vielleicht sagen muss, wann die beim HSV gespielt haben und wo die danach hingegangen sind. Also wenn ich da an so einen Otwin Jaowoe oder so denke, da gab es ein paar, die man vielleicht jetzt so auch nicht mehr auf dem Zettel hat. Da überlege ich mir mal für die nächste Podcast-Folge was. Und die letzte Frage ist, die lese ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber vor, weil ich mir da gar keine Antwort so richtig zutraue. Vielleicht du dir. Inwiefern könnte die Polizei dazu beitragen, dass die deutsche Fankultur ausstirbt?
Ja, schwierig. Das sagst du schon.
Ja. Da erlauben wir uns jetzt einfach kein Urteil zu. Generell glaube ich natürlich auch, dass die starke Polizeipräsenz, die wir jetzt und bisher in den Fußballstadien sehen, oder auch drumherum, dass das natürlich im Zuge der Europameisterschaft auch eben viel damit zu tun hat. Also gerade auch, wenn man in andere Länder guckt, die große Turniere, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften ausrichten. Ob das in Frankreich war zur Europameisterschaft 2016, ob das in Russland zur Europameisterschaft 2018 war. Das ist da so ein bisschen dann Gang und Gäbe, dass die Polizei dann da auch nochmal härter gegen Fußballfans durchgreift, wobei man natürlich auch sagen muss, also Gendarmerie in Frankreich, das ist kein Zuckerschlecken, auch glaube ich mit der Polizei in Russland würde ich mich jetzt persönlich auch nicht so anlegen wollen, freiwillig. Ich glaube, da geht es uns hier in Deutschland schon doch im Vergleich sehr gut.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, da haben wir noch ein ganz gutes Los gezogen, was das angeht. Solange der HSV weiter hinter den Fans steht, so wie es standen, als die Geschichte mit der Kontrolle in Bergedorf am Bahnhof war, wird da auch nichts aussterben. Ne?
Ja, da bin ich mal gespannt. Also nachdem die Ultras die Polizeiuniform verbrannt haben im Stadion, ist es ja bis jetzt ruhig gewesen. Ich glaube, da erwartet den HSV aber noch eine dicke Strafe, weil das kann die DFL auf jeden Fall nicht gut heißen lassen, dass da Polizeiuniformen angezündet werden.
Ja, ich glaube, da wird diese Organisation bestimmt nochmal ein Wörtchen mitzureden haben, aber ich glaube, die Polizei eher nicht, die wollen da eher deeskalieren. Die wissen, dass wenn die jetzt nicht weiter eskalieren, da nichts mehr kommen wird, groß von den Fans. Ne? Die letzten Choreos hatten ja auch schon nichts mehr mit der Polizei zu tun und ich glaube, die sind auch froh, wenn das so bleibt.
Ja, wir bleiben gespannt. Es wird einiges noch passieren im Volkspark bis zum Ende der Saison. Jetzt erstmal Länderspielpause. Zum Abschluss, verfolgst du die Länderspiele oder backst du dir ein Ei drauf?
Eher verfolge ich sie nicht so, nein.
Okay. Ich brech Freitag auf nach Lyon, wo die deutsche Nationalmannschaft in Frankreich dann eben gegen die französische Nationalmannschaft spielt, um dann ein paar Tage später in Frankfurt mir das Spiel gegen die Niederlande anzugucken. Nils ist ja auch kein Länderspiel-Fan, aber vielleicht hat ihn ja jetzt dieses Pink-Lila-Trikot so gecatcht, dass er sagt, er guckt das jetzt öfter.
Ja. Kann ja sein.
Ja, wir wissen es nicht. Wir werden es herausfinden. Und ich habe auch noch gar nicht mit ihm gesprochen, ob wir nächste Woche eine Podcast-Folge machen. Vielleicht so als Ausblick auf den nächsten Spieltag. Wir gucken, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über unseren Instagram-Kanal. Und Adrian, dann danke ich dir, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier mit mir den Podcast aufzunehmen.
Ich danke dir und euch fürs Zuhören.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und nur der HSV.
Nur der HSV.